Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. In der Kriegs- und Krisenberichterstattung dienen Fotos häufig der Emotionalisierung. Wie schmal der Grat ist zwischen Aufklärung und Propaganda, das erleben wir gerade in der Gaza-Berichterstattung. Unser erstes Thema. Vor 255 Jahren hat ein 14-Jähriger eine Oper komponiert, die heute bei den Salzburger Festspielen aufgeführt wurde. Selten gespielt, Mozarts Mithridate. Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat das Gendern im Schriftverkehr seiner Behörde verboten. Das finden nicht alle gut. Und in unserer Sommerreihe zur Klimakrise fragen wir heute, vor welchen Herausforderungen der Tourismus steht. Unser Kollege Tobias Wenzel hat mal wieder ein exklusives Interview mit der Schriftstellerin Isabel Allende bekommen, pünktlich zum Erscheinen ihres neuen Romans »Mein Name ist Emilia Del Valle«. Die Macht von Bildern wird in diesen Tagen des Gaza-Krieges einmal mehr offensichtlich. Die Fotos hungernder Kinder in Gaza polarisieren. Auch das Video des israelischen Mannes, der als Geisel der Hamas sein eigenes Grab schaufelt, spaltet die Öffentlichkeit. Zeigen uns die Bilder die Wahrheit oder werden sie selbst zur Waffe? Darüber möchte ich mit Claudia Paganini sprechen, Professorin für Medienethik am Institut für christliche Philosophie an der Universität Innsbruck. Guten Abend, Frau Paganini.
Guten Abend.
In Gaza gibt es keinen unabhängigen Journalismus, keine unabhängigen JournalistInnen vor Ort. Die Hamas kontrolliert so gut wie alle Bilder. Wann also können wir Fotos und Videos vom Leid der Palästinenser trauen?
Grundsätzlich ist es immer schwierig, in einer Krisensituation Bildern zu vertrauen, weil jede Form von Embedded Journalism, also von eingebettetem Journalismus, immer in gewisser Weise perspektivisch ist, ja, weil die Journalistinnen vor Ort natürlich Beziehungen eingehen müssen, um überhaupt überleben zu können gewissermaßen. Und deswegen ist gerade bei der Bildberichterstattung es sowieso ganz schwierig, wenn man hundertprozentige Objektivität verlangt. Aber ich denke, ganz wichtig ist, dass es möglichst unterschiedliche Quellen sind, dass man eben Bilder nicht unmittelbar in Propagandakontexten eingebettet zum ersten Mal vorfindet. Und dass man überprüft über mehrere Bildquellen, wie dann insgesamt einigermaßen glaubwürdiges Ganzes entstehen kann.
Alle kennen die Fotos von hungrigen Menschen, die uns leere Teller und Kochtöpfe entgegenstrecken. Aber wer garantiert eben, dass das letzte Woche in Gaza fotografiert wurde? Und wem strecken die Menschen die Töpfe entgegen? Ein Bild zeigt ja, dass das Gegenüber keine Essensausgabestelle war, sondern ein Fotograf, der genau dieses Bild wollte. Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu heute, dass diese Menschen ihre Töpfe einem Fotografen statt der Essensausgabe entgegenstrecken, heißt nicht, dass das Bild nicht die Wirklichkeit in Gaza beschreibt. Das trifft einen wichtigen Punkt, oder?
Ja, ich würde sagen, das ist sehr gut zum Ausdruck gebracht. Das Grundproblem bei Bildern ist, dass wir in aller Regel eine sehr schlechte Bildkompetenz haben. Das heißt, wir missinterpretieren Bilder als eine Art Augenzeugenschaft. Aber das ist ja nie der Fall. Also das Bild ist ja immer nur die Perspektive auf etwas, und zwar in dem Fall vom Fotografen auf etwas. Und ich weiß nie, was außerhalb von dieser Bildgrenze wirklich passiert. Ja, ob eine Inszenierung da ist oder nicht. Das betrifft jetzt nicht nur die Bilder aus Gaza, sondern das ist ein Problem, was wir bei Bildern immer haben. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass Bilder auch eingebettet werden, durch die entsprechenden Texte begleitet werden, in der Beziehung gesetzt werden zu dem Wissen, was wir auch haben. Und wir haben ausreichendes Wissen über die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen. Und deswegen ist dieser Kommentar in der SZ sehr, sehr treffend, weil die Frage, wie das Bild entstanden ist, mindert nicht die Not der Menschen vor Ort oder die Dringlichkeit der Problematik. Abgesehen davon wissen wir ja auch nicht, ob der Fotograf vielleicht neben der Essensausgabe stand. Also das sind einfach alles Dinge, die kann man aus der distanzierten westlichen Perspektive gar nicht beurteilen.
Aber es macht eben klar, das Foto dient hier der Emotionalisierung. Ist das ethisch vertretbar?
Das ist sehr ambivalent. Bilder dienen häufig der Emotionalisierung. Das ist deswegen problematisch, weil dadurch oft eine verkürzte Darstellung von komplexen Situationen erfolgt. Aber es ist andererseits auch wieder legitim oder sogar notwendig, weil nur dadurch abstraktes Leid oder Leid, das sehr konkret ist für die Menschen selbst, aber für uns in der westlichen Beobachterperspektive, gemütlich auf unserer Couch im Wohnzimmer, abstrakt und entfernt ist. Und durch diese Emotionalisierung kommt das Leid näher an uns heran und wir begreifen überhaupt erst, dass da wirklich sehr, sehr schlimme Dinge passieren und dass wir uns als europäische Öffentlichkeit engagieren sollten. Also Bilder sind schon wichtig, um Leid sichtbar zu machen, um Probleme sichtbar zu machen, denn was nicht abgebildet wird, findet in der medialen Öffentlichkeit einfach nicht statt. Sie sind auch wichtig, um Beteiligung auszulösen, aber man muss sehr aufpassen, weil gerade diese emotionalen Bilder auch gefährlich sind. Sie können dramatisieren, sie können polarisieren und sie können auch manipulativ eingesetzt werden.
Dieses Problem der unzureichenden und manchmal einfach auch unmöglichen Faktenprüfung gibt es ja in der Kriegsberichterstattung eigentlich immer. Was ist im Gazakrieg anders?
Im Gazakrieg kommt, denke ich, noch dazu, dass wir uns schon mal ganz schwer tun, mit Texten und Worten über Situationen zu berichten. Und ich würde fast auch denken, dass das eine Ursache ist, warum Journalistinnen öfter zu Bildern greifen, weil sie vielleicht den Eindruck haben, dass sie da selber dann sich nicht so in die Schusslinie stellen, weniger verantwortlich sind für das, was sie sagen, wenn sie einfach die Bilder unter Anführungszeichen sprechen lassen. Wenn man nämlich die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen durch Worte darstellen will, journalistisch darauf Bezug nehmen will, dann ist man natürlich irgendwo immer ganz nah an der Grenze zum Vorwurf des antisemitischen Berichterstattung oder einer antisemitischen Herangehensweise. Und den Vorwurf will man sich natürlich nicht gefallen oder will man sich dem nicht aussetzen, vor allem nicht in Österreich oder Deutschland mit unserer belasteten Vergangenheit. Und deshalb würde ich schon meinen, dass häufiger zu schockierenden Bildern vielleicht noch gegriffen wird wie in anderen Kontexten, weil man sich dann irgendwo selber ein Stück weit nach hinten zurücknehmen kann und sagen kann, ich habe ja nichts gesagt, quasi gegen den Staat Israel, ich zeige ja nur die Bilder und die Bilder sprechen für sich. Aber das ist eben sehr problematisch, weil Bilder wirklich Kontextualisierung brauchen. Also Bilder allein sind in den seltensten Fällen eine gute Idee, weil einfach dem Publikum ganz viele relevante Informationen fehlen. Und letztlich müssen wir uns schon überlegen, ob wir nicht dieses Sprechen über den Gaza-Konflikt auf ein anderes Niveau heben sollten oder wieder verbessern sollten, anstatt letztlich das Scheitern des Dialogs oder des Sprechens über den Sachverhalt zuzugestehen, indem wir eben nur noch Bilder vor uns hertragen.
Was den Gazakrieg angeht, verändert sich die gesellschaftliche Stimmung ja mehr und mehr. Könnte es also sein, dass Journalisten nicht mehr neutral sein wollen, dass sie die Bundesregierung durch die Macht der Bilder dazu bringen wollen, den Kurs der Israel-Politik zu ändern, oder geht diese Vermutung zu weit?
Ich würde sagen, das ist ganz schwierig zu beurteilen, weil das wäre dann so eine Art Gesinnungsethik oder Überlegungen zu den Gesinnungen. Und da würde ich sagen, das kann man fast nicht machen. Nicht? Ich meine, es ist schon klar, dass der Auftrag des Journalismus eine möglichst objektive Berichterstattung mit einem journalistischen Mehrwert ist, damit Menschen in der Demokratie ihrer verantwortungsvollen Aufgabe sich zu beteiligen, ja, mit Meinungen, die sie auf Basis von zuverlässigen Informationen gebildet haben, dass der Journalismus dem verpflichtet ist. Aber es ist genauso klar, dass Journalismus nie nur das ist. Es ist natürlich auch immer Kämpfen um Aufmerksamkeit, um Zuschaltquoten, um Aufrufe, also kommerzielle Interessen. Und natürlich haben Journalistinnen auch persönliche Überzeugungen, die sie mehr oder weniger reflektieren und entsprechend mehr oder weniger reif damit umgehen oder sie möglicherweise auch bewusst einsetzen.
Das ist ein schmaler Grat zwischen Aufklärung und Propaganda. Das macht ja auch das gestern von der Hamas gepostete Video der israelischen Geisel besonders deutlich. Oder ist hier einfach sowieso ganz klar, das ist Propaganda. Hier wird das Video, das Bild selbst als Waffe eingesetzt.
Ja, also im Fall von kriegsführenden Parteien muss man davon ausgehen, dass die Bilder, die Bewegbilder, die Texte, die sie verwenden, Propaganda sind, dass sie dazu dienen, den eigenen Vorteil im Konflikt zu erhöhen, sich Vorteile zu verschaffen. Deshalb ist es auch relativ müßig, medienethische Erwartungen oder Standards an die Propaganda oder an die Bildberichterstattung, jetzt mal neutral gesagt, unter Anführungszeichen von kriegsführenden Parteien heranzutragen. Das macht natürlich keinen Sinn. Ja, das wäre, wie wenn ich den kriegsführenden Parteien verbieten würde, Waffen einzusetzen. Die Bilder sind für kriegsführende Parteien eine Waffe. Aber das ist auch nicht das eigentliche Problem, denke ich, sondern unser eigentliches Problem ist, wie gehen wir mit unseren westlichen Qualitätsmedien und wie gehen wir als Publikum mit den Bildern um? Wie gelingt es uns, dass wir Bilder beschaffen und quasi der Seriosität von Bildern vergewissern, die nicht aus Propagandakanälen kommen, und wie können wir verantwortlich mit diesen Bildern umgehen, sodass eben in der Öffentlichkeit eine gute, informierte Meinung entsteht und dass wir auch achtsam umgehen mit unseren eigenen vulnerablen Gruppen, zum Beispiel mit Kindern, ja, die diese Bilder ja auch tagtäglich anschauen müssen.
Ja, das, was jetzt mit Blick auf das Publikum, das würde mich noch näher interessieren, wie Sie auf diese selbstgestellte Frage gleich antworten. Also was kann das Publikum tun?
Das Publikum kann letztlich durch sein eigenes Kauf- bzw. Medienkonsumverhalten die Bildberichterstattung beeinflussen. Es ist zwar nicht ein Prozess, der von heute auf morgen geht, aber langfristig und mittelfristig sehr wohl Auswirkungen hat. Wenn wir als Publikum natürlich immer die reißerischen, dramatischen, die Schockbilder dann aufrufen, ja, auf unseren Smartphones oder Printmedien kaufen, die eben solche Bilder zeigen, dann ist es klar, dass die JournalistInnen sich noch viel schwerer tun werden, differenziert und zurückhaltend mit solchem Bildmaterial umzugehen. Die Redaktionen, die werden ja überflutet mit derartigem Bildmaterial und die haben die ganz schwierige Aufgabe zu entscheiden, welche Bilder sind noch angemessen und welche Bilder sollten wir nicht zeigen, weil sie eben zum Beispiel Betrachter traumatisieren können, weil sie respektlos mit den dargestellten Personen umgehen oder weil möglicherweise sie aus unsicheren Quellen stammen. Und wenn der Druck vom Publikum, aber vom Konsumenten genau solche Bilder zu zeigen, geringer wäre, ja, wenn sie die Menschen auch begnügen mit weniger spektakulären Bildern und mehr Aufmerksamkeit dem Text widmen, dann würde auch der Druck von den JournalistInnen, von den Redaktionen ein Stück weit weggenommen und wir hätten insgesamt eine ethisch unproblematischere und qualitativ bessere Bildberichterstattung.
Die Macht der Bilder im Gazakrieg, beleuchtet von Claudia Paganini, Professorin für Medienethik in Innsbruck. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Paganini.
Sehr gerne.
Die Salzburger Festspiele präsentieren in diesem Sommer gleich zwei der weniger bekannten Opern von Mozart, darunter Mithridate Re di Ponto. Die hat Mozart als 14-Jähriger komponiert. Da hatte er schon ein ordentliches Oeuvre vorzuweisen, aber keine große Opera Seria. Also kein Werk, das tragisch ist und ernst ist und lange dauert. Jörn Florian Fuchs hat die Salzburger Premiere am Abend miterlebt. Guten Abend, Herr Fuchs.
Guten Abend.
Dieses Stück ist Theater und Konzert gleichermaßen, weshalb die Regisseurin Birgit Keitner-Wöhnig sich für eine halbszenische Aufführung entschieden hat. Hat sie da genau die richtige Form getroffen oder war das eine Notlösung, um Geld zu sparen?
Das ist die absolut richtige Form für dieses Stück, vielleicht sogar auch noch für andere Werke. Ging mir an diesem Abend immer wieder durch den Kopf. Es ist einerseits die Geschichte ganz genau erzählt. Es geht ja um den König Mithridate, der im Kampf mit Rom ist und er hat zwei Söhne, die beiden Söhne Sifare und Farnace. Sie sind beide verliebt in die Verlobte von Mithridate. Das ist also schon mal ziemlich verwickelt und einer der Söhne Farnace ist auch noch auf der Seite Roms. Also da haben wir Liebeskämpfe, Liebeshändel und gleichzeitig einen Machtkampf in der Familie. Und dieses Drama, das durchaus auch ein paar humorvolle Momente hat, das wird auf der Bühne gezeigt. Ja, man sieht einen großbürgerlichen Salon mit einem goldenen Thron im Hintergrund. Davor ist das Orchester positioniert, das ist also immer anwesend. Und davor wird in sehr schönen Kostümen, die wirklich passen, wird gespielt. Sehr genaue Personenführung. Der eigentliche Clou, das sind die Übertitel. Also es beginnt damit, dass wir die Figurenkonstellation als Zeichnung bekommen, dass wir genau sehen, aha, der hängt mit der zusammen und umgekehrt. Und dann wird diesen Abend immer wieder einerseits die Handlung zusammengefasst oder der Text eben gezeigt. Oder aber es gibt auch sowas fast wie Live-Painting wirkt das. Kleine Zeichnungen auf diesen großen Übertitelkästen, sodass das in jedem Moment klar ist, was auf der Bühne passiert. Und es hat etwas Kulinarisches, aber auch etwas sehr ja, Verständliches, sehr direkt, einfach gut Konsumierbares. Es macht diese Oper sehr nahe.
Klingt so, als würden alle mitgenommen werden. Adam Fischer hat das Mozarteum-Orchester dirigiert. Er gilt als Mozart-Spezialist. Kann er denn diese eigenwillige Form auch spannungsreich rüberbringen?
Absolut. Das war ein brillantes Dirigat. Adam Fischer, den man natürlich dann notwendigerweise beobachten muss, weil er ja auf der Bühne ist und das auch gerne tut, gibt wunderbar zackige Einsätze. Er macht es mit großer, großer Leidenschaft und er ist auch szenisch involviert. Der Mithridate, der kommt an zwei Stellen und greift ein ins Geschehen. Einmal, bekommt Adam Fischer Angst und verlässt seinen Platz, um dem König Platz zu machen. Und dann wird von den Streichern eine Geige genommen. Es wird ein Bogen als Waffe eingesetzt. Die Geige wird zertrümmert. Fischer ruft auch einmal selber nach vorne, sorgt für Ordnung. An einer Stelle, wo es um die Kampfhandlung geht, wo wirklich eine Kriegsszene ist, das wird ein paar Sekunden nur dargestellt, indem das Orchester plötzlich aufhört zu spielen und einfach wieder versucht, sich einzustimmen, zu proben, gleichsam ein bisschen gegeneinander zu kämpfen, die Instrumentalisten, bis dann Fischer irgendwann sagt, jetzt reicht's, wir spielen weiter. Also das ist nicht übertrieben, aber das sind feine, kleine, szenische Nuancen, die das wirklich zu einem wunderbaren Abend machen. Eine wunderbar runde Sache.
Haben Sie uns ein Musikbeispiel mitgebracht?
Wir haben jetzt eine Tutti-Stelle vom Finale, wo ja leider Mithridates nicht mehr so gut geht. Der hat sich selbst verletzt, weil eben die Römer vor der Türe stehen. Aber ansonsten herrscht Frieden soweit bei den Restlichen. Das ist ein kleiner Eindruck. Insgesamt ein wirklich sehr, sehr eleganter, elegischer Klang auch manchmal und sängerisch über weite Strecken sehr gut. Da ist vor allen Dingen Farnace, also der böse Sohn, der bereut diese Liebe zu Rom am Ende zwar dann, aber vorher ist er böse. Das ist ein Countertenor, Paul-Antoine Benoît Dijon heißt er. Sein Bruder, in Anführungszeichen, ist Elsa 30, eine Hosenrolle als Sifare, die ist so ein bisschen scharf in den Höhen. Und dann haben wir Sarah Blanche als Aspasia, das ist die Frau, die alle lieben, und Pene Party, wirklich ein Weltstar mittlerweile, auch im Mozart-Fach, singt diesen Mithridate. Party hat eine sehr eigenwillige Gesangstechnik. Der muss auch manchmal tricksen, weil er die Höhen nicht so schafft. Aber er macht das unglaublich charmant. Man merkt während des Tricksens eigentlich, dass er trickst und verzeiht ihm das trotzdem und hat dann auch immer wieder Zwischenapplaus bekommen. Also auch das macht diesen Abend wirklich zu einem Erlebnis.
Also Sie sind heute rundum begeistert.
Ich bin begeistert und wenn ich eben auf so andere Premieren in Salzburg, aber auch in der letzten Saison mal so zurückblicke, muss ich sagen, eine halbszenische Lösung in Anführungszeichen. Wenn die so gemacht wird wie heute, da sind ja auch Interpretationsdinge zum Teil drin, das ist eben sehr sanft, wo es eben um Macht, Liebe geht und Machtmissbrauch. Und wenn man das so klug auf die Bühne bringt und dann auch so musikalisch, dann ist das vielleicht doch etwas, was sinnvoller ist als diese ewig gleichen Regisseurstheater-Sachen, wo dann ein, zwei Ideen sind, die über 3-4 Stunden dann versucht werden, dass man die dann ausschlachtet irgendwie und dann laufen die sich tot und man ist dann irgendwie verstimmt. Also ich sage nicht, dass man alles jetzt halbszenisch machen soll, aber wenn man es so macht wie dieses Team, dann sage ich mal 5 von 5 Sternen.
Jörn Florian Fuchs über die Premiere des Abends bei den Salzburger Festspielen, Mozarts selten gespielte Oper Mithridate Rediponto, halbszenisch inszeniert von Birgit Keitner-Wöhnig. Sie ist Spielleiterin der Hamburger Staatsoper. Herr Fuchs, vielen Dank.
Gerne.
Sie hören Fazit Kultur vom Tage. In manchen Bundesländern wird das Gendern in Texten von Schülerinnen und Schülern als Fehler geahndet, in anderen nicht. Die einen bestehen darauf, ihr Gerechtigkeitsempfinden auch sprachlich zu zeigen, die anderen folgen den Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung. Letzteres macht Wolfram Weimar, Staatsminister beim Bundeskanzler und Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien. Er hat das Gendern im offiziellen Schreiben seiner Behörde ab sofort untersagt. Keine Sternchen mehr. Das sorgt auch für Kritik, Stefan Fries kommentiert.
Das Gendern in der Sprache ist umstritten und das ist nachvollziehbar. Viele stört es in ihrem Sprachgefühl, wenn nicht von Hörerinnen und Hörern die Rede ist, sondern stattdessen von HörerInnen. also mit einem Sternchen in der Mitte, und gesprochen mit dem sogenannten Glottisschlag. Das ist für non-binäre Personen wichtig, die sich weder als Mann noch als Frau fühlen. Dagegen kann man gute Argumente anführen, etwa die mangelnde Akzeptanz oder dass eine gerechte Sprache noch keine gerechte Gesellschaft bedeutet. Leider nutzen die Gegner diese Argumente selten und verbreiten stattdessen Desinformationen, wie jetzt Wolfram Weimer. Der Bundesbeauftragte für Kultur und Medien behauptet zum Beispiel in der Bild-Zeitung, es gebe einen Zwang zum Gendern. Doch auf Nachfrage lieferte seine Behörde keine Belege dafür, wer von wem dazu gezwungen wird. Regeln, die das Gendern vorschreiben, gibt es nicht, dafür aber einige, die es verbieten, etwa bereits in Bayern. Und jetzt eben auch in Weimars Behörde. Denn er sagt zwar der Bild, er lehne jede bevormundende Spracherziehung ab und betreibt dann selbst bevormundende Spracherziehung. Weil niemand dazu gezwungen werden dürfe zu gendern, zwingt er jetzt seine Belegschaft nicht zu gendern, zumindest nicht im Schriftlichen. Gendern vertiefe die Spaltung unserer Gesellschaft, sagt Weimar. Sprache solle verbinden, nicht trennen. Wie ein Verbot verbinden soll, bleibt Weimars Geheimnis. Seine Ansage in der Bild, einem Verbündeten im Kampf gegen geschlechtergerechte Sprache, war jedenfalls vollmundig. Dabei ist sein Genderverbot nicht mal so umfassend wie behauptet, denn Gendern ist durchaus noch erlaubt. Zwar dürfe künftig im Kanzleramt, wo Weimar seinen Sitz hat, in Briefen, E-Mails und Vermerken nicht gegendert werden, heißt es, gemeint sind aber nur die sogenannten Formen mit Sternchen oder Binnen-I. Doppelformen wie »sehr geehrte Damen und Herren« bleiben dagegen erlaubt. Aber auch das ist Gendern. Auch diesen Widerspruch wollte seine Behörde auf Nachfrage nicht erklären. Dabei hatte Weimar in einem Gastbeitrag für die Süddeutsche Zeitung im Juni dazu aufgefordert, Zitat, »die Korridore des Sagbaren, Erkundbaren und Darstellbaren möglichst weiten, anstatt sie zu verengen. Es soll also mehr sagbar sein als bisher. Aber offenbar bitte nur, was Weimar in den Kram passt. Gendern gehört nicht dazu.« Es ist erstaunlich, dass Weimar, der seine Thesen mit großem Selbstbewusstsein vorträgt, auf Nachfrage keine Belege liefern kann und kaum Argumente. Man muss ihm zugutehalten, dass bestimmte Formen des Genderns tatsächlich nicht den deutschen Rechtschreibregeln entsprechen. Wichtiger Punkt und das einzige Argument, das die Behörde auf Nachfrage nochmal ausdrücklich erwähnt. All diese Widersprüchlichkeiten zeigen aber, dass es um etwas anderes geht, als um die Einhaltung von Rechtschreibregeln und die Schönheit der deutschen Sprache. Wolfram Weimar geht es, wie Bundeskanzler Friedrich Merz und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner, um einen Kulturkampf. Es geht darum, sprachliche Unterschiede zu verbergen, um damit auch die Ansprüche der damit gemeinten Gruppen zu verbergen. Frauen, die in Merz' Team kaum eine Rolle spielen, schwule und nonbinäre Personen, die nicht öffentlich als Gruppe zeigen dürfen, dass sie im Bundestag arbeiten. Dafür ist der Kampf gegen das Gendern, das diesen Gruppen sprachlich gerecht werden will, ein Symbol geworden. Wolfram Weimar trägt mit seinem Verbot des Genderns, und sei es nur das für eine kleine Gruppe in seiner Behörde, zu einer Spaltung bei, obwohl er eigentlich verbinden will. Aber das ist nur die kleinste Widersprüchlichkeit in seiner Sprachpolitik.
Das Genderverbot von Kulturstaatsminister Wolfram Weimar, kommentierte Stefan Fries.
Der Nahostexperte und Islamwissenschaftler Udo Steinbach ist tot. Der 82-Jährige sei am Samstag gestorben, bestätigte die Familie dem Deutschlandfunk. Mehr als 30 Jahre lang leitete Steinbach das Deutsche Orientinstitut. Über Jahrzehnte hinweg prägte er die Debatten zur deutschen Nahostpolitik maßgeblich mit. Auch zu Fragen von Islamfeindlichkeit und Integration meldete er sich immer wieder öffentlich zu Wort. Sein Sachbuch »Die arabische Welt im 20. Jahrhundert« gilt als Standardwerk. Theatermalerin, Perückenmacherin, Ankleider – auch die Theater in Österreich leiden am Fachkräftemangel. Das berichtet die Zeitung Der Standard. Der Mangel betreffe sowohl die Lehrberufe der Bühnen als auch die klassischen Handwerker wie Schreiner oder Elektriker. Als Ursachen werden unzureichende Informationen und fehlende Kampagnen genannt. Aber auch die spezifischen Anforderungen, die der Bühnenbetrieb an klassische Handwerker stellt, zum Beispiel die besonderen Materialien oder geringere Entlohnung und unregelmäßige Arbeitszeiten. Die zuständige Gewerkschaft möchte mehr Wertschätzung schaffen, indem sie einige der Berufe hinter der Bühne als Schwerstarbeit einstufen lassen möchte. Auch eine Ausbildungsakademie für Theaterberufe soll für mehr Nachwuchs sorgen. Die Konzerte der wiedervereinten Band Oasis waren ausverkauft und davon profitiert auch Manchesters Musikszene, denn dorthin geht ein Teil der Einnahmen. Wie das Fachmagazin Musikexpress berichtet, hat der Stadtrat damit einen Fördertopf von 250.000 Pfund eingerichtet. Darauf können sich kleinere Musikspielstätten bewerben. Der Stadtrat betonte, große Konzerte dominierten die Schlagzeilen. Diese seien aber nur möglich, weil es ein breites Ökosystem mit kleineren Spielstätten gebe, das Sprungbrett für Künstlerinnen und Künstler. Die Band Oasis wurde 1991 in Manchester gegründet. Bei einem Konzert von Oasis in London ist unterdessen ein Fan tödlich verunglückt. Der Mann stürzte im Wembley-Stadion von einem der oberen Ränge. Nach Angaben der Polizei erlag er vor Ort seinen Verletzungen. Oasis teilte laut BBC in einem Statement mit, man sei schockiert und traurig und spreche den Angehörigen aufrichtiges Beileid aus. Der Preis für kulturelle Bildung in Schlössern und Gärten geht in diesem Jahr nach Thüringen, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Auszeichnung des Fördervereins der preußischen Schlösser und Gärten wurde an 4 Kultureinrichtungen vergeben. Mit dem ersten Preis wurde die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten für das Projekt Diktaturgeschichte und Demokratiebildung am außerschulischen Lernort Schloss Schwarzburg geehrt. Der zweite Platz ging an die staatlichen Schlösser Burgen und Gärten Sachsen für das Projekt Klimawandel in historischen Gärten. Der dritte Platz wurde an die Klassikstiftung Weimar mit dem Projekt Kolabor Welterbe zwischen Schutz, Vermittlung und Aneignung und an die staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern mit dem Projekt So ein Theater, märchenhafte Abenteuer vergeben.
Kultur und Klima. Über das Umdenken in Architektur, Theater, Kunst und Gesellschaft.
Heute geht's um ein ganz zentrales Thema dieser Tage, das Reisen. Man kann es nicht mehr übersehen, dieser Sommer steht vielerorts im Zeichen der Klimakrise. Mehr als 40 Grad in Spanien, Portugal und der Türkei, Waldbrände in Griechenland, Kanada, auch in Deutschland. Überschwemmungen, Unwetter und Stürme überziehen Urlaubsorte. Der Klimawandel beeinträchtigt schon jetzt das Reisen. Was also bedeutet das für die Zukunft? Das möchte ich mit Stefan Gössling vertiefen, Professor für nachhaltigen Tourismus und nachhaltige Mobilität an der Linné-Universität im schwedischen Kalmar. Guten Abend, Herr Gössling.
Guten Abend, Frau Bürger.
Schon im Juni gab es in Spanien und Portugal, Italien und Griechenland erste Hitzewellen. Werden sich diese Ereignisse häufen?
Das ist schon aus der Vergangenheit ersichtlich. Wir sehen, dass bestimmte Phänomene wie zum Beispiel Waldbrände, die vor 15 Jahren noch gar keine Bedeutung hatten für den Tourismus, stark zugenommen haben. Wir sehen auch auf der anderen Seite, dass zum Beispiel im Skitourismus wahrscheinlich der Peak schon stattgefunden hat. Es werden jetzt in Zukunft immer weniger Leute noch Skifahren. Also es gibt Extreme auf ganz unterschiedlichen Ebenen, die den Tourismus schon jetzt betreffen.
Muss man fürchten, dass der Sommerurlaub im Süden ein Auslaufmodell ist?
Das sehen wir noch nicht in der Statistik. Zumindest ist es im Moment immer noch so, dass auch die Sommer, wenn die größte Hitze zu erwarten ist, noch immer voll gebucht sind in den beliebten Urlaubsländern am Mittelmeer. Wir sehen noch nicht, dass es eine Verschiebung gibt nach Norden, wo ja auch ein ganz anderes Tourismusprodukt und natürlich auch die Wahrscheinlichkeit von eventuell mehr Regen oder anderen Phänomenen, die nachhaltig negativ sich auswirken können, dass die noch nicht stattfindet. Das heißt, im Moment ist alles noch stabil im System. In 10 Jahren kann das schon anders aussehen.
Der Flugverkehr ist nachweislich mitverantwortlich für den Klimawandel. Reisende selbst sind also an der Zerstörung ihrer Sehnsuchtsorte mitverantwortlich. Und aktuelle Studien zeigen, dass der weltweite Tourismus für rund 9% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Das ist ja sehr, sehr viel. Für 3/4 der Emissionen aus dem Tourismus sind nur 20 Länder verantwortlich. Ganz vorne die USA, danach China und Indien und Deutschland schon auf Platz 4. Was braucht es denn, damit sich die Deutschen in ihrem Reiseverhalten bewegen und verändern?
Die Frage der Emissionen werden wir sicherlich nur durch Politik lösen können, denn wir sehen ja, dass freiwillige Verhaltensänderungen nur von einem relativ kleinen Anteil der Bevölkerung in der Größenordnung 5% eine Rolle spielen. Es gibt dann nochmal eine größere Mehrheit, die politische Maßnahmen unterstützt in Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Aber ohne Politik wird sicherlich das Klimaproblem nicht zu lösen sein.
Die Tageszeitung Die Welt hat heute über einen 5-Punkte-Plan der Bundesregierung zur Stärkung der Tourismusbranche berichtet, in dem es um die Stärkung der Luftfahrtbranche geht. Deutschland soll für den Luftverkehr attraktiver gemacht werden, indem Steuern, Gebühren und Abgaben gesenkt werden. Ist das nicht ein Irrweg? Also müssten die Preise nicht steigen, um die Menschen dazu zu bringen, über Alternativen nachzudenken?
Der Flugverkehr ist grundsätzlich schon jetzt stark subventioniert. Diese ganze Branche lebt eigentlich von Subventionen und kann auch Krisen überhaupt nur überleben durch Subventionen. Das jetzt nochmal weiter zu subventionieren, wird sicherlich zur Folge haben, dass das ganze System noch instabiler wird. Es wird ja motiviert mit ökonomischen Perspektiven. Dazu ist zu sagen, billigerer Flugverkehr für die Deutschen wird natürlich dazu führen, dass mehr Geld im Ausland ausgegeben wird und dieser Exportsektor Tourismus dann in der Bilanz sicherlich für Deutschland eher negative Effekte haben wird, sofern es einem nicht gelingt, noch mehr Menschen von außen nach Deutschland reinzubringen, was wiederum natürlich zu höheren Emissionen führen wird. Das heißt, das ist für mich eine verfehlte Strategie. Wir brauchen eher einen starken Bahnverkehr, einen pünktlichen Bahnverkehr, der es attraktiv macht, nach Deutschland zu kommen mit umweltfreundlichen Reisemitteln, auch weil man dann sicherlich länger im Land bleiben wird und dann noch stärker zur Ökonomie beiträgt.
Hat der Klimawandel denn das touristische Angebot schon verändert? Gibt es da Anzeichen? Also setzt die Reisebranche verstärkt auf Reisen zu anderen Jahreszeiten?
Es gibt leichte Trends, dass Frühbuchungen im Beginn der Saison stärker werden, also dass man vielleicht schon im Mai eine Reise nach Italien macht und dass diese Nebensaison sich ein bisschen entwickelt positiv. Aber ich sehe jetzt darüber hinaus eigentlich noch keine Anzeichen, dass dann systematisches Umdenken stattfindet. Da ist noch sehr viel Redundanz im System im Moment.
Viele fragen sich, wie fährt man in diesem Sommer mit gutem Gewissen in die Ferien? Ja, die Bahn ist unzuverlässig. Das Rad ist ja auch nicht für alle geeignet. Sie selbst betreiben zusammen mit ihrer Frau einen ökologischen Ferienbauernhof auf der Insel Öland. Was kann man sich von Ihrem Konzept abgucken?
Ja, das ist eine gute Frage. Auch ich kämpfe mit der Anreise unserer Gäste. Wir hatten in diesem Jahr kurioserweise gleich zweimal den Fall, wo der Familienvater das Auto über eine sehr große Distanz zum Hof gefahren ist, wenn die Familie dann das Flugzeug genutzt hat, um zu uns zu kommen, was natürlich dann im Prinzip verdoppelte Emissionen sogar ausmacht. Und wir kämpfen schon sehr stark damit, die Leute aufzufordern, vielleicht umweltfreundlich anzureisen. Natürlich holen wir die dann noch ab an der Bushaltestelle, wenn jemand das macht. Aber es ist mit Sicherheit kein Trend, den ich einfach beeinflussen kann. Und das ist natürlich das Hauptproblem, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, die Anreise, der Transport, da werden immer die meisten Emissionen generiert.
Das ist ja auch schwierig, da empfangen Sie Gäste und dann müssen Sie die erstmal erziehen.
Nein, man erzieht grundsätzlich sowieso keine Urlauber, sondern man macht Angebote und hofft, dass ein Anreiz sich auswirkt. Ist sicherlich auch schon viel gewonnen, wenn der ein oder andere drüber nachdenkt, wie mal ein Bauernhof vielleicht auch aussehen könnte. Wir haben hier keine Massentierhaltung. Wir versuchen also, diesen Bauernhofgedanken nochmal anders aufzustellen, mit einfachsten Mitteln Kindern auch die Möglichkeit zu geben, kreativ zu werden. Also Nachhaltigkeit hat auch sehr viele Dimensionen, die man berücksichtigen kann.
Schon Goethe war skeptisch, ob alle, die sich auf den Weg machen, dabei auch wirklich etwas mitbekommen. Er schrieb, um zu begreifen, dass der Himmel überall blau ist, braucht man nicht, um die Welt zu reisen. Aber er wusste auch, die beste Bildung findet ein gescheiter Mensch auf Reisen. Wie kommen wir raus aus diesem Dilemma?
Das ist eine Königsfrage oder ein gordischer Knoten, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Ich glaube, wir lernen sehr viel auf Reisen, nicht immer das Richtige. Das ist häufig ein intuitives Lernen, ein unbewusstes Lernen, aber leider eben nicht nur immer im Sinne der Nachhaltigkeit. Ich würde mir wünschen, dass wir Menschen verstehen, dass tatsächlich der Urlaub selbst in Gefahr ist durch Klimawandel und wir schon deswegen ein großes Interesse haben sollten, diesen Klimawandel auch zu bremsen und dann eben auch nicht für Politik zu stimmen, die das ganze Phänomen eigentlich entweder ignoriert oder sogar schönredet oder noch schlimmer macht durch politische Handlungen, sondern die auch stärker sich dem Thema annimmt.
Und was muss sich in der Tourismuswirtschaft ändern? Es ist ja einer der wichtigsten Wirtschaftssektoren Deutschlands.
Das ist richtig. Ich sehe durchaus, dass es da ein großes Bewusstsein gibt mittlerweile. Man muss immer sehen, ich habe vor 25 Jahren angefangen, zum Thema zu arbeiten. Mit dem heutigen Kenntnisstand ist es fantastisch zu sehen, wie viel Offenheit da ist, wie viele Akteure auch realisiert haben, dass wir ein Problem haben. Was fehlt, ist jetzt der entsprechende Sprung zur Handlung. Da tun sich viele sehr schwer. Und wir müssen ja wirklich unsere Geschäftsmodelle neu denken. Das ist eine große Herausforderung, die noch nicht alle sich so wirklich aneignen möchten.
Wie machen Sie denn selbst Urlaub, Herr Gößling?
Als Tourismusforscher reicht es mir meistens zu schauen, wie andere Urlaub machen. Ich arbeite auf meinem eigenen Hof. Das ist ein bisschen Urlaub für den Kopf. Und tatsächlich bin ich auch kürzlich mal in den Urlaub selbst gefahren mit dem Zug, immerhin bis nach Malta, und habe dann dort eine Woche dort getaucht.
Auf Malta getaucht mit der Bahn dahin, das war dann 10-mal so teuer wie eine Flugreise?
Ja, 8-mal, Pi mal Daumen. Man muss Übernachtungen einrechnen. Ich hatte nicht das günstigste mögliche Zugticket gekauft, habe ich hinterher realisiert. Und man muss auch eine Fähre nehmen, das alles summiert sich.
Keine wirkliche Alternative.
Doch, ich habe extrem spannende Sachen erlebt mit meinen Zwischenübernachtungen, habe sehr nette Leute kennengelernt, habe kulinarische Erlebnisse gehabt, eher unverhofft, mich in einem Sternrestaurant gelandet, das gähnend leer war. Nee, ich möchte es nicht missen. Ich würde wieder den Zug nehmen.
Der Tourismusforscher Stefan Gößling über das Reisen im Zeichen der Klimakrise. Herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Gößling.
Dankeschön.
Morgen fragen wir dann hier in Fazit den Kulturwissenschaftler Thomas Machow, wie Kunst und Kultur dazu beitragen können, das Bewusstsein für die Probleme des Klimawandels zu schärfen. Seit Jahrzehnten lebt die chilenische Bestsellerautorin Isabel Allende in Kalifornien. Chile, hat sie mal gesagt, sei mittlerweile ihr erfundenes Land. Ein Land, das sie in ihrer Erinnerung nicht ganz wahrheitsgetreu rekonstruiert, also eben auch erfindet. Ein bisschen wie die Hauptfigur in ihrem neuen Roman. Die schreibt anfangs auch über Chile, ohne jemals da gewesen zu sein. Das ändert sich dann im Lauf der Geschichte. Heute ist dieser neue Allende-Roman erschienen unter dem Titel »Mein Name ist Emilia Del Valle«. Lese- und Gesprächsstoff für Tobias Wenzel.
Rückblickend hat Isabel Allende ihre drei Romane »Das Geisterhaus«, »Fortunas Tochter« und »Porträt in Sepia« eine unabsichtliche Trilogie genannt. In ihrem neuen Roman »Mein Name ist Emilia Del Valle« trifft man auf Figuren dieser Trilogie. Ist das neue Buch also der vierte Band einer unbeabsichtigten Tetralogie?
Ja, absolut. Das hätte ich aber vor 40 Jahren, als ich das Geisterhaus geschrieben habe, noch nicht gedacht. Aber diese Figuren schleichen sich oft gegen meinen Willen in mein Buch ein.
Isabel Allende vertieft in ihrem Roman die Geschichte der Familie Del Valle, die wir schon aus dem Geisterhaus kennen. 1865 wird Molly Walsh, eine angehende Nonne in San Francisco, vom Chilenen Gonzalo Andrés Del Valle geschwängert. Er lässt sie sitzen und kehrt zurück in sein Heimatland. Molly zieht ihre Tochter Emilia Del Valle mit einem Stiefvater auf und betritt mit ihr, da ist sie 7, ein Horrorkabinett.
Während ich zitternd beide Hände in den Rock meiner Mutter krallte, wirkte sie regelrecht aufgekratzt. In dem einen Behälter schwamm in einer gelblichen Flüssigkeit ein Männerkopf mit zugenähten Augenlidern, geschürzten Lippen, gut sichtbaren Zähnen und gesträubten Haaren. Joaquin Murrieta war ein Bandit, genau wie dein Vater. So enden Banditen für gewöhnlich, erklärte mir meine Mutter.
Treue Allende-Leser erinnern sich. Im Roman Fortunas Tochter erkennt die weibliche Hauptfigur in diesem Horrorkabinett in Joaquin Murrieta ihren Geliebten wieder. Im neuen Roman wird Emilia 1891 als junge Journalistin gemeinsam mit ihrem Kollegen Eric von einer Zeitung in San Francisco nach Chile geschickt, um über den dortigen Bürgerkrieg zu berichten. Emilia und Eric verlieben sich ineinander. Kurz zuvor sucht und findet Emilia ihren leiblichen Vater. Die Autorin hat ihren Vater dagegen nie kennengelernt, ihn sich als Kind aber manchmal als Monster vorgestellt.
Cuando escribí La Casa de los Espíritus, mi madre se molestó mucho, porque al villano yo le di el apellido de mi padre.
Als ich das Geisterhaus schrieb, hat sich meine Mutter sehr darüber geärgert, dass ich dem Bösewicht den Nachnamen meines Vaters gegeben hatte. Ich habe dann meiner Mutter zuliebe im Manuskript in aufwendiger Handarbeit mit Tippex überall den Namen getilgt und durch einen anderen ersetzt. In diesen Bösewicht hatte ich alles von dem gepackt, wie ich mir meinen Vater vorgestellt hatte.
Im Roman versöhnt sich Emilia mit ihrem Vater schlagartig. Das erscheint genauso unglaubwürdig wie Emilias anfängliche Vorfreude auf eine Seeschlacht im Bürgerkrieg, in dem sie dann fast ums Leben kommt. Rundum gelungen ist dagegen die unnahbare Figur Paulina del Valle, die uns schon aus Allendes Roman Porträt in Sepia bekannt ist. Emilias Vater Gonzalo ist Paulinas Neffe. Als Emilia und Eric als Korrespondenten den Bürgerkrieg überleben, wollen sie in San Francisco heiraten. Vorher reist Emilia jedoch noch allein in den Süden Chiles. Dort hat ihr nämlich ihr plötzlich gestorbener Vater ein Stück Land vererbt. Im Süden hatte auch der Großvater der Autorin eine Finca. Als Allende ungefähr 9 war, ist er mit ihr dorthin gereist.
Luego había que cruzar la cordillera en mula.
Zuletzt haben wir in 2 Tagen die Gebirgskette über Schmugglerpfade auf einem Maultier überquert. Das war eine unglaubliche Landschaft. Gewässer, Wälder, der Duft von Pinien, die Vulkane, die Berge. Das alles hat sich mir für immer eingeprägt. Ich sehnte den Sonnenaufgang herbei. Aber als es tagte, hing der Nebel dicht wie Baiser.
In diesem Nebel, im Ungewissen, wollte Allende eigentlich die Ich-Erzählerin verschwinden lassen. Leider hat sie sich diesen schönen Schluss, der dem viel zu eindeutigen Text gut getan hätte, von ihrem US-amerikanischen Verlag ausreden lassen. In Erinnerung bleiben einige gelungene Szenen wie die, in der Emilias Mutter mit einem Nudelholz die Sicherheit ihrer Nachbarschaft in San Francisco garantiert. Fragt sich, ob auch Isabel Allende schon mal ein Nudelholz als Waffe benutzt hat.
Nein, wie kommen Sie denn auf diese Frage? Im Roman ist Molly Walsh ja Bäckerin, deshalb hat sie natürlich ein Nudelholz zur Hand. Man kann jemanden mit einem Nudelholz umbringen. Das ist eine Art Baseballschläger.
Isabel Allende über ihren neuen Roman Mein Name ist Emilia del Valle, erschienen heute bei Suhrkamp. Und Tobias Wenzel hat mit der Autorin gesprochen. Am 16. September wird Allende das Buch beim Internationalen Literaturfestival Berlin vorstellen. Aber bleiben wir erstmal noch beim Sommer und den gedruckten Feuilletons vom 5. August. Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau.
Sommer. Das bedeutet, dass die Kulturseiten auch mal aus Nebensächlichkeiten zusammengeschneidert werden dürfen. Es bedeutet aber auch, dass die Sommerferien selbst zum Thema werden. In der aktuellen Taz gleich 2-mal. Zum einen feiert Katja Schrader ihre Sommerfrische mit Sohn nicht etwa in Italien, sondern in Lüttenklein, einem Stadtteil von Rostock. Ich liebe hier, schreibt die Autorin, den Blick auf die vielen Fenster. Ich finde das nicht weniger inspirierend, als auf das Meer zu sehen. Zum anderen verhandelt die Taz-Kultur die, Zitat, Schattenseiten der deutsch-mallorquinischen Beziehung. Schlagzeile, Urlaub machen, wo andere unterdrückt werden. Alexander Kloß erzählt von einer Ausstellung im Berliner Museum Europäischer Kulturen mit dem Titel Vamos a la Playa, Ferien unter Franco. Denn als Spanien zum Sehnsuchtsort der Deutschen wurde, war es noch mitten in der Diktatur. Während die Taz sich in einer gewissen gesellschaftskritischen Grundhaltung so auch bei der Wahl der Ferienthemen treu bleibt, unterläuft dem Weltfeuilleton auf Sommerabwägen sogar ein Karl-Marx-Zitat, wenn auch verschämt ohne Nachweis oder Quellenangabe. Jede große Trennung, zitiert Marie-Louise Goldmann, den Serienschöpfer Michael Patrick King, ereigne sich sozusagen 2-mal, das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Farce. Bei Marx ist es jedes historische Ereignis, bei Goldmann jede Trennung, weil sie behauptet, wieder mit einem Menschen zusammenzukommen, mit dem man schon mal eine Beziehung hatte, sei das romantische Ideal unserer Zeit. Sie interpretiert das kulturhistorisch. Das 21. Jahrhundert hat in kultureller Hinsicht mit einem ähnlichen epigonalen Dilemma zu kämpfen wie das 19., was sich darin äußere, dass es, also das 21. Jahrhundert, vom Ex-Freund heimgesucht werde und psychoanalytisch. Die Traumatisierten kehren zum Schauplatz des Unglücks zurück, in der Illusion, dadurch Kontrolle über das Unkontrollierbare zu erlangen. Für viele sei die Vorstellung, eine einst erloschene Flamme wieder neu zu entfachen, so romantisch, dass sich aus der Fantasie nicht nur eine Pornokategorie, sondern ein eigenes Literatur- und Filmgenre entwickelt hat, Second Chance Romance, also zweite Chancenromanze. In der Süddeutschen moniert Felix Stephan über den Zusammenhang von Kurvenführung und Literaturgeschichte, sei noch erstaunlich wenig geschrieben worden, und holt das, wie es sich für einen Feuilletonisten gehört, umgehend nach, indem er daran erinnert, dass der deutsche Schriftsteller W.G. Sebald im Dezember 2001 auf einer relativ geraden Straße nach London starb, wo sein Peugeot 306 in einer gut einsehbaren Linkskurve mit einem LKW zusammenkrachte. Von dem Glamour, der mit der Motorisierung einhergeht, haben im 20. Jahrhundert Stephans Recherche nach weniger die Autoren, sondern vor allem die Verleger profitiert. Er verweist auf den Jaguar von Suhrkamp-Chef Siegfried Unselt. Den Autoren sei eher die Rolle zugefallen, sich von diesen Autos über den Haufen fahren zu lassen. Albert Camus zum Beispiel, der umkam, als sein Freund und Verleger Michel Gallimard seinen Facel Vega auf dem Rückweg aus der Provence nach Paris an einen Baum setzte, mit dem Auto auf dem Beifahrersitz. Die absurdeste Todesursache sei der Tod bei einem Autounfall, hatte er zuvor einmal bemerkt. Das sieht der amerikanische Autor Malcolm Gladwell offenbar anders. Der hat sich in der texanischen Stadt Austin ein Robotaxi kommen lassen und dann zur Probe versucht, sich von diesem Auto anfahren zu lassen. Aber egal, wie abrupt er sich vor das Robotaxi warf, es reagierte tadellos und blieb jedes Mal augenblicklich stehen. Wenn die Autos keine Fehler mehr machen, so Gladwell, verändere dies zwangsläufig die Machtbalance zwischen Autos und Fußgängern. Die Kinder würden in Manhattan nur deshalb nicht mitten auf der Fifth Avenue Fußball spielen, weil sie damit rechnen müssten, von einem Auto getötet zu werden. Wenn dieses Risiko wegfalle, käme der Verkehr augenblicklich zum Stillstand. Selbstfahrende Autos würden deshalb in absehbarer Zeit nicht zum Standard werden, nicht weil sie zu viele Fehler machen, sondern zu wenige. Darüber können wir jetzt den restlichen Sommer nachdenken, wenn wir wollen.
Hans von Trotha mit der Kulturpresseschau. Das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.